dieser Folge sprechen wir über sexualisierte Gewalt in der Familie, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen und bipolare Störungen. Diese Themen können belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte hör dir die Folge nur an, wenn du dich emotional sicher fühlst. In der Beschreibung findest du Unterstützungsangebote und Hilfsstellen. Hallo und willkommen zur ersten Folge von Crime Talk Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges und zugleich sensibles Thema: psychische Gesundheit, Trauma und Überleben. Unser heutiger Gast hat den Mut, über Erfahrungen zu sprechen, die wir viele lieber verschweigen, und damit Licht in dunkle Räume zu bringen. Danke, dass du da bist. Ja,
ja, danke, dass ich da sein darf.
Gerne. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du abseits deiner Diagnosen?
Okay, also ich bin die Michelle, ich bin 30 Jahre alt, habe meine Familie, bin verheiratet, wir haben 2 Hunde und ich bin seit einem Jahr Mama von einem Sohn.
Okay, super. Wenn du dein heutiges Ich mit einem Wort beschreiben könntest, welches wäre es?
Verrückt.
Verrückt. Wie hat sich dein Selbstbild über die Jahre verändert?
Also mein Selbstbild hat es eigentlich komplett erschüttert. Oh Gott, ey, was eine tiefgreifende Frage schon zum Anfang.
Du kannst dir gerne Zeit nehmen, solange du brauchst.
Ja. Ja, also ich war, wie sollen wir sagen, Gott. Also ich war früher eigentlich, ich war noch nie so, dass ich völlig überzeugt von mir selber war. Ja, ich war schon immer so, hatte so meine Selbstzweifel und bin aber eigentlich mit allem immer trotzdem recht gut zurechtgekommen, ja. Als ich meinen Umbruch hatte, ich wusste, wer ich bin und wie meine Charaktereigenschaften bin, also wie meine Charaktereigenschaften sind. Und dann, als ich meinen Umbruch hatte, seitdem bin ich halt so verloren. Ich kann dir nicht mehr sagen, ich kann dir zwar sagen, ich bin eine Mama und ich bin verheiratet und ich mache immer meinen Haushalt und ich bin verrückt, aber ich kann dir im Endeffekt nicht mehr genau sagen, wer ich bin.
Okay, deine Wahrnehmung, wie sich dein Selbstbild über die Jahre verändert hat, ne? Du wusstest auch schon immer, wer du warst, aber über die Jahre hast du sozusagen.
Habe ich halt einfach verloren.
Genau.
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 Ja. Krass, wie ein das selber doch immer wieder verwirrt. Das ist.
Das ist normal. Gibt es Momente, in denen du dich wieder ganz fühlst? Wenn du weißt, was ich meine, mit Anführungsstrichen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe manchmal Tage, wo ich morgens aufstehe und mir denke, boah, ich glaube, jetzt ist alles gut. Ich fühle mich eigentlich recht stabil. Aber meistens dauert es nicht lange, wo ich merke, okay, es ist doch nicht so. Weil ich halt einfach ganz schnell in diesen Moment komme, wo ich einfach unwahrscheinlich gestresst bin. Und dann fällt halt alles wieder so auseinander. Dann merke ich, okay, ist nicht ganz.
Okay, also es gibt Momente, wo du dich so fühlst, aber dann zerbricht es auch ganz schnell, dieser Moment wieder.
Ja, genau, ja. Also es gibt eigentlich kaum Momente.
Okay. Fällt es dir leicht, dich selbst zu beschreiben, oder ist es manchmal schwer?
Nee, kann ich gar nicht.
Gar nicht?
Nee, ist total schwer.
Total schwer.
Ich frag mich manchmal selber auch so, wer bin ich? So, dass ich mir selber denke, so beschreib dich doch mal. Oder wie sehen mich vielleicht andere? Aber ich habe da kein Bild. Das ist genauso wie, wenn ich mir immer denke, okay, eigentlich mache ich es doch ganz gut und kriege es doch so ganz gut hin. Und ich könnte ja eigentlich auch irgendwo stolz auf mich sein, aber ich habe da keinen Zugriff. Das ist, glaube ich, so.
Ja.
Ja, ziemlich dasselbe.
Ja, doch. Kann man so
ja.
Beschreiben, ja. Was bedeutet denn für dich, ja, die Diagnose für dich im Alltag? Wie fühlt es sich an?
Ständige Übererregung, immer angespannt sein, ständige Alarmbereitschaft. Man ist ständig wachsam, obwohl man eigentlich weiß, es kann nichts passieren. Du bist sicher, du bist zu Hause, aber doch schrecke ich jedes Mal auf, wenn ich höre, okay, kommt jemand ins Haus rein, also im Hausflur draußen, oder ich höre draußen irgendwo was, dann gucke ich auch sofort. Also du bist ständig in diesem Anspannungsmodus, es könnte irgendwo was sein, es könnte irgendwas passieren. Oder auch diese Kontrolle, alles kontrollieren müssen, weil es könnte ja irgendein Szenario eintreffen, was dich unerwartet überkommt und dann wieder auseinanderreißt. Ja, also alle bösen Botschaften vorab schon so abfangen.
Okay.
Auch gerade in Bezug auf Partnerschaft zum Beispiel.
Verstehe.
Ja.
Gibt es Dinge, die dich besonders schnell aus dem Gleichgewicht bringen?
Wenn jemand meine Grenzen nicht akzeptiert, das oder auch wenn zu viele Eindrücke auf einmal auf mich einprasseln, das ist auch ganz schwierig für mich. Ja.
Okay.
Und auch so, das Hauptding ist wirklich, wenn die Grenzen nicht akzeptiert werden. Wenn ich sage, nee, ich will das jetzt nicht oder mir ist das jetzt gerade zu viel und ich merke dann, man kommt mir nicht entgegen, dann passiert es halt ganz schnell, dass ich dann auch die Fassung verliere.
Okay, verstehe.
Weil es mich halt dann einfach triggert, weil ich dann wieder mich so alleine fühle.
Ja. Wie reagierst du in diesen schwierigen Momenten? Hast du Strategien, die dir helfen?
Meistens habe ich die Strategien erst dann, wenn es zu spät ist. Also es ist dann so, ich habe dann einfach, mich reizt dann was, das ist dann irgendwas, was das Fass zum Überlaufen bringt.
Ja.
Und dann reagiere ich sofort. Man kriegt ja da immer alle möglichen Skills mit auf den Weg gebracht, in Therapien und etc. Aber ja, bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, das einzusetzen, bevor ich dann schon die Reaktion zeige.
Verstehe.
Und ja, das ist dann meistens, kommt dann so eine ganz große Wut auf mich selbst und ein ganz starker Selbsthass und auch der Drang, dann mich selbst zu zerstören und auch generell, je intensiver mich das halt dann auch triggert, schnaggle ich dann halt in den Momenten auch gar nichts mehr. Dann schalte ich komplett ab und bin dann einfach wie in so einem Rausch, kann mich überhaupt gar nicht mehr regulieren, wird am liebsten, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aus dem Fenster springen, weil ich einfach nur noch weg will. Weil ich dann, ja, geht dann nicht.
Okay, und welche Symptome nehmen denn im Alltag dann auch den meisten Raum ein?
Konzentrationsprobleme. Überhaupt so. Also ich habe oft so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt das oder das. Dann gehe ich in die Küche, zum Beispiel, um mir einen Tee zu kochen. Dann stehe ich in der Küche und weiß ich nicht, koche dann stattdessen Eier und gehe wieder raus. Und
Okay.
dann eine halbe Stunde stehe ich da, denke ich mir auch, ey, eigentlich wolltest du dir doch einen Tee trinken. Du wolltest doch mal was trinken auch. Das sind auch so Faktoren, mal was trinken, mal was essen.
Ja.
Das sind so Sachen, die rutschen so in den Hintergrund, weil ich vom Kopf her halt mit so vielen anderen Sachen beschäftigt bin, auch so mit dem Wachsamsein und ist irgendwo irgendwas, diese
Ja.
Anspannung. Ja. Also ich bin schon massiv im Alltag, auch durch diese Symptome eingeschränkt. Ja.
Ja, okay.
Symptome auch, ja. Ich überlege gerade, welche Symptome mich doch begleiten.
Ja.
Die Konzentrationsprobleme, diese Orientierungslosigkeit, dann halt immer wieder diese Hilflosigkeit in der Anspannung,
Ja.
dann viele körperliche Beschwerden auch, Kopfschmerzen, ganz viel Übelkeit. Also Übelkeit ist echt extrem. Ja.
Okay. Gibt es Dinge, die andere oft missverstehen oder unterschätzen?
Ja, die meisten denken, glaube ich, dass immer eigentlich alles gut ist.
Okay.
Weil es halt einfach ja schon immer alles gut war und können sich halt einfach nicht vorstellen, dass es so einen Umbruch gab und dass man halt auf einmal nicht mehr so einfach damit zurechtkommt.
Okay, verstehe, ja.
Was ja eigentlich sowieso noch nie ist, aber ja halt immer gedacht hat, ne?
Okay. Wie erlebst du deine manische oder depressiven Phasen?
Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich depressive Phasen kaum habe.
Okay.
Weil ich einfach durch, also Ich habe die bipolare Störung ja durch das Trauma entwickelt. Ich
Mhm.
weiß gar nicht, also ich gehe davon aus, ich wäre wahrscheinlich gar nicht bipolar, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Ich glaube nicht.
Ja.
Das ist auch erst so ausgebrochen, als ich hatte früher mal eine depressive Phase gehabt. Da war ich dann aber auch in der Verhaltenstherapie und dann war auch wieder gut. Aber so richtig krass depressive Phasen hatte ich auch nur am Anfang. Anfangen mit dem Trauma. Und dann ist es halt, wie gesagt, so, dass diese bipolare Störung ja auch viel durch Stress ausgelöst wird. Und da ich halt eh schon den ganzen Tag ein ziemlich hohes Stresslevel habe und immer angespannt bin durch
Ja.
diese Traumagerüchte, triggert das halt auch immer diese manischen Symptome ziemlich. Und demnach schwere ich halt meistens eher in den Hochphasen als in den depressiven Phasen. Ich habe die zwar auch mal, das
Ja.
kommt aber eigentlich nicht so. Also ich hatte jetzt toi, 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 schon lange keine mehr.
Sehr gut.
Also so, wie gesagt, ich bin halt dann schon mal da. Mal so Tage, wo ich einfach wirklich down bin. Ja, aber
Gibt es denn
dann
Warn?
habe ich trotzdem immer noch genug Restspannung, um durchzukommen, irgendwie so, wenn man das so erklären kann, beschreiben kann.
Noch, hast du es gut beschrieben, also zumindest gut erklärt. Gibt es denn Warnzeichen, die dir signalisieren, irgendwie, dass eine neue manische Episode gerade kommt? Also.
Ja, ich merke das schon abends, wenn ich dann schlechter schlaf oder generell halt schlechter schlaf, oft
Ja.
aufwache, spät einschlaf schon, wenn ich abends schon gar keine Ruhe finde, dann denke ich mir schon,
Ja.
okay. Wenn ich dann noch nachts ein paar Mal aufwache und morgens dann auch recht früh wach bin, dann ist das eigentlich schon, dann weiß ich, das ist eigentlich schon so, da weiß ich schon, es geht los. Und ja, dann komme ich auch schnell, recht schnell so in dieses Rotieren und viel machen. Und ja.
Okay.
Das zeigt sich dann recht schnell halt allein schon durch dieses nicht schlafen können.
Und wie beeinflusst dann deine bipolare Störung, sag ich mal, dein Umfeld, Freundschaften, Beziehungen, Arbeit?
Arbeiten gehe ich nicht. Ich bin ja schon
Okay.
in, also ich bin in Erwerbsminderungsrente, schon seit 4 Jahren. Und ansonsten. Ja, es ist halt ziemlich anstrengend, auch für den Partner. So, ne? Und das familiäre Umfeld und freundschaftliche Umfeld kriegt das gar nicht so wirklich mit. Die nehmen das gar nicht so wahr. Die
Okay.
sehen, es funktioniert, hat wieder recht viel Schwung, aber da sie mich eh schon immer als sehr verrückt wahrnehmen, sage ich mal. Ich habe halt eine ziemlich gute Maske, die das immer alles verdrängt. Und ich sage dann auch nicht nach außen hin, hey, so und so ist es jetzt, sondern ja, es ist dann einfach so.
Und dann, wie ist es, fühlst du dich in den manischen Phasen eher lebendig oder außer Kontrolle?
Ich würde eher lebendig. Also außer Kontrolle, da gab es auch schon Phasen, wo ich auch gesagt habe, okay, auf jeden Fall außer Kontrolle. Das war so ziemlich am Anfang, als das alles so durchgebrochen ist, als ich damit noch gar nicht umgehen konnte. Also da war wirklich, wo ich mir gedacht habe, das war schon so auch kurz vorm Wahnsinn. Aber so inzwischen ist es das so, dass ich halt dann wirklich sehr lebendig und schwungvoll einfach bin. Und aber ja. Es ist alles noch irgendwie in einem Rahmen.
Ja.
Es ist mir zu abgedreht.
Da interessiert mich die Frage, was ist denn da für dich das Schwierigste in der Bipolarität? Die Höhen oder die Tiefen? Weil ich kann mir beides nämlich ziemlich.
Es ist beides schwierig. Es ist beides schwierig. Es ist halt so. Also, ich finde die depressive Phase schlimmer, weil du dann halt nichts machen kannst. Du bist dann halt einfach. Du kannst nichts machen. Diese Hochphase ist zwar auch anstrengend, aber wir haben ja, oder ich habe in meinem Leben schon oft genug da gehangen, oder ich hänge oft genug da. Wenn ich dann mal diesen Schwung habe, dann ja, nehme ich den halt auch voll mit.
Und gibt es auch irgendwie Zeiten, in denen du die Diagnose abgelehnt oder nicht glauben konntest?
Nee, gar nicht. Also mit der bipolaren Störung habe ich mich gleich identifizieren können.
Okay. Bevor wir tiefer einsteigen, in diesem Teil sprechen wir über sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie. Falls du gerade selbst betroffen bist oder das Thema dich belastet, kannst du hier pausieren oder dieses Stück vorspulen. Du hast Missbrauch durch einen nahen Angehörigen erlebt. Magst du näher das erläutern? Wie früh hast du gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Oh, ich glaube, also es war mein Onkel. Und ich glaube, ich habe erst gemerkt, dass, oha, wann habe ich was, ich glaube, erst das erste Mal ein bisschen gemerkt, dass was nicht stimmt oder dass was nicht richtig an der Sache ist, habe ich tatsächlich, glaube ich, erst als er verhaftet wurde und meine Mutter mich dann damals angerufen hat, ist die Polizei an der Schule und so weiter, der wurde verhaftet. Da war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, oh, ich glaube,
Okay.
Da ist was, also so, ich wusste ja sofort, dass es auch mit mir zu tun hat. So, ja, und da war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, das war nicht richtig,
Wie alt warst du
aber
da?
so 12,
12.
13, 13, 13 war ich.
Möchtest du es nochmal näher erläutern, wie alles angefangen hat, damit die Zuschauer vielleicht auch sich ein näheres Bild machen können, wie das alles überhaupt zustande gekommen ist?
Du meinst generell der ganze Missbrauch und alles? Ja, also meine Eltern, die haben sich geschieden damals. Also die haben sich getrennt und dann geschieden. Und meine Mutter musste natürlich arbeiten gehen. Mein Vater hat woanders gelebt. Bei dem war ich nur am Wochenende, weil der war natürlich auch berufstätig. Und der Einzige, der auf mich aufpassen konnte in dieser Zeit oder ja, der sich gesagt hat, ich pass auf, war mein Onkel. Ja, und der hat das alles auf eine, also er hat mir nie wehgetan. Der hat mich nie irgendwo hingezogen und hat auf mich eingeprügelt und hat gesagt, du musst jetzt dies oder das machen, sondern er hat mir halt alles, was ich wollte, und ich wollte wirklich viel, versprochen, im Gegenzug, wenn ich halt diverse Handlungen mache. Ja, der ist auch mit mir, durch Deutschland und hat mir verschiedene Städte gezeigt, aber eigentlich hat er mir die Städte gar nicht großartig gezeigt, sondern wir waren immer irgendwo in verschiedenen Hotels und ja, wahrscheinlich auch, dass wir da ungestört einfach sein konnten, weil mein Opa auch schon sehr früh dagegen war, dass ich dorthin gehe. Der hat wahrscheinlich immer irgendwie gemerkt, dass da was nicht richtig läuft, aber da hat keiner drauf gehört und alle gesagt, ach, der spinnt halt einfach sozusagen, ja. Und ja, dann kam das im Endeffekt alles ja durch Kinderpornografie, die im Netz verbreitet wurde, kam es ja dann überhaupt erst raus.
Welche Folgen hatten das für dich, für dein Leben damals gehabt und auch heute?
Boah, also früher die Folgen waren ganz extrem, weil ich da natürlich überhaupt gar nicht mit klar gekommen bin. Es war auch für mich so, für mich war es halt auch total der Schock, dadurch, dass der dann auch verhaftet wurde. Und es war ja immer meine Bezugsperson, es war für mich wie ein Vater gewesen. Und auch so diese Tatsache war, der wird jetzt auf einmal weggerissen, der war über 10 Jahre eigentlich fast jeden Tag an deiner Seite, war immer deine Bezugsperson. Also das ist so diese Ambivalenz, die da herrscht, das ist echt total krass. Da ist jemand, der passt auf dich auf und gleichzeitig zerstört er dich halt einfach. Naja, und wie gesagt, auf jeden Fall die Tatsache, dass der dann auf einmal weg war, war halt für mich schon extrem hart. Und ich hatte natürlich auch Angst, was Falsches zu sagen und ihm damit noch viel mehr zu schaden. So, und ja, gut. Dann habe ich mich natürlich auch ziemlich schuldig gefühlt, dass er jetzt wegen mir im Gefängnis sitzt. Und ich das überhaupt auch alles mitgemacht habe und nie was gesagt habe. Ich hätte ja auch mal irgendwie was sagen können, was andeuten können. Und ja, um irgendwie dann halt damit klarzukommen, habe ich halt meine Jugend in alle Richtungen sehr exzessiv gelebt. Also Alkohol, Selbstverletzung, Beziehung, Intimität. Also man könnte eigentlich sagen, dass ich all das, was ich über meine Kindheit über gesehen habe und erlebt habe, in meiner Jugend eigentlich selber wiederholt habe, um irgendwie damit klarzukommen. Ich hoffe, dass man sich mit dieser Antwort vielleicht schon das ein oder andere denken kann.
Genau.
Ja, da war halt auch, wie gesagt, viel Selbstzerstörung dabei. Ich lag mehr als einmal auf den Bahngleisen. Wo auch dann im Endeffekt der Lokführer der rettende Helfer war, wenn der nicht gekommen wäre, dann ja, wäre der Zug der nächste gewesen. Und oh Gott, ja, da sind wirklich dramatische Sachen passiert.
Ja. Gibt es
Ja.
Erinnerungen oder Erfahrungen, die dich besonders prägen oder schwierig waren.
Ja, allein der Verrat. Der Verrat dadurch, allein der Verrat durch meinen Onkel an mich, dieses Ausnutzen und Missbrauchen für andere Zwecke. Dann der Verrat auch durch alle Außenstehenden, die danach nicht für mich da waren. Ja, ich habe danach, als das dann rauskam und auch bei der Polizei und alles, da war nicht eine helfende Hand irgendwo gewesen, weder von Beamten oder sonst irgendwen, noch von Familie oder sonst irgendwas.
Da hast du gerade meine
Ja.
nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen. Was hat dir früher gefehlt von den Menschen, die dich hätten schützen sollen? Ne? Hast du ja gerade schon beantwortet eigentlich gehabt. Ne? Schützende Hand und
Alles,
ja.
aber einfach, dass man nicht davon. Also, ich habe einmal die Frage damals, ich weiß es ganz genau, ich habe einmal die Frage von meiner Mutter bekommen, ob ich zum Psychologen möchte, als es dann aufgeflogen ist und rauskam, ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, nee, also, das ist schon so in Ordnung. Aber, und ich fühle mich auch dafür heute noch irgendwie schuldig, weil ich habe ja das damals auch abgelehnt, aber konnte das ja auch nicht ahnen, was das für ein Ausmaß, wie tiefgreifend das halt, was es überhaupt mit mir gemacht hat. Ich,
Warst ein Kind, ne?
ja.
Ja.
Ja,
Du
genau,
warst ein Kind,
ja.
ganz einfach. Wie beeinflusst das Erlebte, heute dein Vertrauen in andere Menschen?
Total. Ich kann halt in nichts so wirklich vertrauen. Ich habe immer Angst, dass es schief geht. Egal in jedem Punkt. Ich habe vor allem Angst, dass es mich doch im Endeffekt verletzt.
Gibt es etwas, das du deinem jüngeren Ich sagen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest?
Ach, so viel.
Nur ein Satz vielleicht oder etwas, was du dir sofort einfällt.
Dass es keine Schuld trägt.
Sehr stark.
Ja, könnte auch gerade heulen.
Nimm die Zeit, ne?
Nee, alles gut, alles gut.
Nachdem alles aufgedeckt worden ist, bezüglich deinem Onkel, hast du Kontakt zu deiner Mutter und zu deinem Vater?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist zu meinem Vater sowieso, zu meiner Mutter auch sowieso. Also ich habe auch mit meiner Mutter und mit meinem Vater überhaupt gar kein. Ich werfe denen nichts vor. Beiden nicht. Ich könnte. ziemlich viel sogar. Aber ich bin mir sicher, dass die das auch nicht so wollten. Das ist jetzt wieder so eine Aussage. ja. Ja.
Sich einen Stich gelassen gefühlt?
Ja. Ja, auf jeden Fall, weil ich auch einfach so viel. Ich meine, es war ja nicht unbekannt. Das ist ja schon mal das Erste. Es war ja bekannt, was passiert ist dann zu einem gewissen Zeitpunkt, vor allem durch die Polizei und alles. Da ist schon der erste Punkt, wo irgendeiner hätte sagen müssen, dieses Kind braucht Hilfe. Irgendeiner. Da waren so viele Menschen. Da waren Lehrer, da waren Polizisten, da waren Eltern, da waren Omas, da waren Opas, da waren Onkel, Tante, da waren so viele Menschen, da waren Freunde, da waren so viele Menschen. Niemand hat irgendwas irgendwie gesagt. So, da war schon nichts. Und spätestens dann in meiner Jugend, als ich den ganzen Mist gemacht hatte, hätte irgendjemand spätestens dann sagen müssen, hey, das Kind braucht wirklich langsam Hilfe, auch wenn es bis jetzt gesagt hat, es braucht keine Hilfe. So, aber ich wurde ja stattdessen auch noch dann dafür verurteilt. So, warum bist du so? Ich schicke dich ins Heim, weil ja, meine Mutter ist ja natürlich auch nicht mit mir klargekommen, so wie ich drauf war, ja.
Für was wurde er genau verurteilt und für wie lange?
Kinderpornografie, schwerer sexueller Missbrauch. Und also, es war einmal die Kinderpornografie, schwerer sexueller Missbrauch waren in zwei Punkten. Also, es waren drei Anklagepunkte.
Okay.
Ja.
Wie lange hat er bekommen?
Also ich meine mich erinnern zu können, 2 Jahre und 9 Monate. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß aber, dass es dann wegen 2 Jahren und 3 Monate guter Führung früher rausgekommen ist, das weiß ich noch.
Okay.
Aber ich meine, das eigentliche Urteil wäre 2 Jahre und 9 Monate gewesen, also auch unter 3 Jahre. Das
Ja. Der Täter, dein Onkel, ist mittlerweile wieder aus dem Gefängnis draußen.
ja.
Wie hat sich das angefühlt, dass er wieder rausgekommen ist für dich?
Boah, das ist ja auch schon mittlerweile echt lange her, dass ich mich da tatsächlich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern kann, wie das war.
Also keine Angst, jetzt auch nachträglich irgendwie
Ich habe ihn
gespürt.
schon öfter mal gesehen, tatsächlich.
Okay.
Also ich hatte ihn allein schon auch an der Beerdigung von meinem Opa damals gesehen. Da waren wir zusammen in der Leichenhalle. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich ein Trauma habe, übrigens. Da bin ich aber auch schon komplett zusammengebrochen, als ich ihn gesehen habe. Da habe ich mir nämlich auch damals gedacht, oh, es scheint mich doch irgendwie mehr mitzunehmen, als ich denke. So, aber ich habe es trotzdem noch nicht so ganz. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Nicht so ganz, sondern überhaupt nicht.
Wie gehst du damit um, dass, wie du gerade gesagt hast, trotz dass es jeder wusste, was passiert ist, als er wieder rausgekommen ist, hattest du das Gefühl, dass man ihn rehabilitieren haben lassen? Oder weil, wenn er offensichtlich noch bei der Familie, Beerdigung und überall noch teilnehmen konnte, ist ja die Frage, wie weit sind da Mitwisser, auch vielleicht auch Mittäter?
Das ist die Frage.
Gut.
Also der Kontakt besteht ja von manchen Seiten bis heute noch, obwohl die wissen, was ist. Und da sind inzwischen auch schon wieder Kinder da.
Wie fühlst du dich dabei, wenn du weißt, dass da Kinder in seiner Nähe sind?
Das ist so, es wird ja auch in meiner Gegenwart dann oft erzählt, so. An Ostern waren wir irgendwie Kaffee trinken oder da war das und das oder die Kleine hat das und das geschenkt bekommen. Das sind dann so Momente, wo ja mir dann eins richtig auf die Nase geben, so, weil ja, wie kann das sein?
Ganz klar, wie kann
Und
das?
was versteht ihr nicht? Ihr habt es doch schon, also es ist schon mal passiert, es haben viele gemunkelt, es ist tatsächlich so eingetreten. Ihr habt gesehen, was danach alles mit mir passiert ist, von der Jugend bis heute, wie ich umgebrochen bin, wie es fast daran kaputt gegangen wäre. Und alle machen irgendwie weiter, sitzen gemütlich bei Kaffee und Kuchen und ich sitze zu Hause.
Schrecklich.
Ja.
Okay. Was hat dir bisher am meisten geholfen, mit all dem umzugehen?
Tatsächlich mein Mann. So, er hat meinen Umbruch mitbekommen. Wir haben uns in dem Umbruch kennengelernt. Und dann hat es lange gedauert, also noch eine Zeit lang gedauert, bis es sich entwickelt hat. Und er ist aber einfach meine Stütze. Also, ja, durch ihn habe ich einfach so meinen sicheren Platz. Er macht wirklich auch alles mit mir durch. Er steht hinter mir.
Wie es sein sollte, ne? Mit dem
Genau,
richtigen
ja.
Partner. Sehr schön.
Ja.
Welche Rolle spielt Therapie oder professionelle Unterstützung für dich?
Also, ich war ja nach meinem Umbruch erst in einer Akutklinik. Das war, also ich hatte, wie gesagt, früher mal eine Therapie wegen meiner depressiven Phase. Das war aber nur so eine ganz normale Verhaltenstherapie mit 24 Sitzungen oder was. Und das fand ich damals richtig klasse. Da habe ich schon gesagt, also jeden, dem es mal nicht so gut geht, macht es. Danach, du bist wirklich ein neuer Mensch. So, und das war so meine einzige Erfahrung. Dann erst halt wieder, als ich meinen Umbruch hatte, dann einmal mit dieser Akutklinik. Das waren eher nicht so gute Erfahrungen, weil ich da aber auch, ich hätte wahrscheinlich andere Erfahrungen dort gemacht, wenn ich damals gewusst hätte, warum ich überhaupt da bin. So. Ich war in meinem Umbruch und dann musste ich, also der Psychi ich bin ja dann erstmal in die Psychiatrie, in die Ambulanz da gekommen, weil ich mich ja auch so extrem aufgekratzt hatte und alles. Und der Hausarzt hatte dann damals gesagt, nee, ich kann dir nicht weiterhelfen, du musst mal zum Psychiater. Und der hat dann gesagt, ja, okay, wir können dir quasi auch nicht weiterhelfen, du musst jetzt erstmal in diese Akutklinik und ich muss das halt jetzt machen und ich wusste halt überhaupt gar nicht, was ist das und was soll ich da überhaupt? Ja, das war auch nicht weit von meinem Wohnort entfernt. So, also dass es für mich auch keinen Sinn gemacht hat, dass ich da jetzt hinkomme, um einen gewissen Abstand nach Hause zu haben, weil ich konnte ja ganz schnell zu Hause sein. Ich bin tatsächlich sogar einmal auch kurz nach Hause gefahren.
Okay.
Ja. Also da hatte ich eine relativ schlechte Erfahrung. Und dann war ich ja wieder auf Reha. Das war dann die nächste Erfahrung, die ich hatte. Und das war wirklich so meine Rettung auch irgendwie gewesen, weil da war ich dann ganz weit weg, da war ich im Allgäu. Und die haben mich so echt einigermaßen stabilisiert. Die haben das dann auch mit der bipolaren Störung diagnostiziert. Also die haben mich da, das war das erste Mal, dass ich wohin gekommen bin und komplett zusammenbrechen konnte und mich einfach aufgefangen wurde, so kaputt, wie ich da war. Wirklich. Das war wirklich, genau, da habe ich eine richtig gute Erfahrung gemacht. Und dann, als ich dort aber raus bin, habe ich sofort geguckt, dass ich halt hier in eine weitere ambulante Therapie komme, weil ich schon gewusst habe, wenn ich dem nicht nachgehe, dann wird es sehr schwierig für mich. Und es ist auch bis heute so. Also ich bin ja bis heute immer noch in der Therapie. Das ist jetzt 5 Jahre her. 4 Jahre, 5 Jahre. Ja. Und meine Therapiesitzungen sind tatsächlich bald aufgebraucht. Also das
Okay.
war bald Ende des Jahres.
Ja.
Und holy moly, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich dann machen soll. Also das, weil ich kann mal 2 Wochen ohne Therapie auskommen, ich kann auch mal 3 Wochen ohne Therapie auskommen, aber dann habe ich echt ein Pensum, wo wir uns mal unterhalten sollten einfach.
Ja. Und welche Art von Therapie hat dir denn am meisten geholfen?
Okay.
Und warum?
Ich glaube, das ist die jetzige Therapie.
Ja.
Das ist eine tiefenpsychologische, fundierte Therapie, glaube ich, nennt sich das.
Okay.
Also auch analytisch so ein bisschen. Und die hilft mir einfach, indem ich einfach in einem regelmäßigen Abstand jemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann, der außenstehend auch ist, aber genau versteht, wovon ich halt spreche.
Ja.
Und ja, das ist echt extrem wichtig, ja.
Okay. Und gibt es Skills oder Tools, die du jetzt fast täglich benutzt oder nutzt?
Also ich habe einen Akupressurring tatsächlich. Dann habe ich einen Inhalierstift, damit ich mich einfach nur mal kurz zurückholen kann. Ja, und dann habe ich noch meinen Sohn und
Sehr
meinen
schön.
Hund.
Sehr schön. Was hast du denn über dich selbst gelernt, das dich so überrascht, vielleicht auch überrascht hat?
Durch das Ganze, was ich da jetzt, oh, was habe ich dadurch gelernt? Dass ich definitiv mehr bin, als was aus mir gemacht wurde.
Die beste
Ja.
Erkenntnis fast,
Das ist, ja, das ist aber, glaube ich, so. Ja, doch, das ist eine gute Antwort.
schön.
Das trifft es zu, ja.
Eine schöne Antwort. Wie gehst du damit um, wenn Leute Vorurteile über deine Erkrankung haben?
Ich glaube, ich habe mich da ziemlich dran gewöhnt, weil, also was heißt Vorurteil? Vorurteile kriege ich eigentlich gar nicht so. Das kriege ich eigentlich gar nicht so, weil die, ich sag mal so, die meisten wissen ja dann schon, was mir passiert ist. Und dann haben sie, glaube ich, doch einen zu sehr großen Respekt, um das jetzt, um da irgendein Urteil drüber zu sagen.
Okay.
Ja. Ich kriege halt schon manchmal so Sachen, aber das hat ja, ist ja nicht in Bezug auf die psychische Erkrankung, sondern das ist dann so in Bezug auf das Trauma, wie das ist doch schon lange her oder du hast doch nie Probleme damit gehabt oder wir hatten doch eine super Jugend gehabt, so.
Das wäre ja die nächste Frage sogar gewesen. Was würdest du dir von der gesellschaftlichen Umgang mit Trauma und psychischer Erkrankung wünschen?
Genau, einfach viel mehr Sensibilität. Also, man kann das, Außenstehende können das nicht. Man kann nicht erwarten, dass die das verstehen. Auf gar keinen Fall. Betroffene können das ja noch nicht mal verstehen. Aber man kann immer eine gewisse Empathie einem gegenüberbringen. So macht man das ja mit anderen Menschen, die krank sind, auch. Ja? Und Trauma, diese Erfahrungen sind ja nichts anderes wie tiefgreifende Verletzungen, seelische, schwere Verletzungen. Ja, die sieht man halt nicht, ja. Ich weiß gar nicht, naja, wir können es ja wegschneiden. Jemand, der Krebs hat, dem siehst du es ja vielleicht auch nicht an. Aber da werden auch keine Vorurteile getroffen, von wegen, ach, du bist aber faul, weil du jetzt nicht mal arbeiten gehst oder so. Ja, also ich, das, ja.
Ja. Okay. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du über die Vergangenheit gesprochen hast?
Die meisten sind, also es gibt ja viele, die das mitbekommen haben von meinem Umfeld. Das ist so krass, aber es hat eigentlich nie jemand darauf reagiert, auch Freunde nicht. Also jetzt nicht nur die Familie, auch Freunde nicht.
Was meinst
So.
du, was der Grund dafür war? Unwissenheit, Scheuklappen oder...
Ich glaube beides. Und dann glaube ich halt auch viel, weil ich halt immer so den Eindruck mache, so, dass es halt nicht so schlimm ist. Ich glaube, das ist auch dadurch, es wird ja vielen Betroffenen so gehen, dass sie den Eindruck erwecken, dass sie funktionieren. Und demnach wird es halt umso schwerer zu denken, dass jemand gravierende Probleme damit hat. Aber dass dieses Funktionieren ja gerade ein Ausdruck davon ist, ja.
Was macht es denn so schwer, über das Trauma zu sprechen?
Einfach, dass man selber total verwirrt ist, dass man sich das selber alles nicht erklären kann auch, dass es so widersprüchlich ist, dass weißt du, man, dann erzählt man, ja, ich habe das über 10 Jahre erlebt, dann kommt gleich die Reaktion, ja, wenn du das so lange erlebst, warum hast du dann nie darüber gesprochen? So, ja, aber das Verständnis, warum man nichts gesagt hat, dass man auch selber gar nicht einordnen konnte, dass das halt was ist, was nicht richtig ist. Wie gesagt, das ist ja für uns schwer zu verstehen, für Betroffene schwer zu verstehen. Ja.
Ja, da gibt es bestimmt auch Dinge, die du von den Medien oder von der Öffentlichkeit wünschen würdest, oder?
Warte, in Bezug auf was jetzt nochmal?
Ja, auf Gesellschaft, alles drumherum. Was wünschst du dir denn im...
Einfach, dass es mal viel mehr kommuniziert wird. Ja, so Fälle, das wird immer mal kurz berichtet, aber dann ist es ruckzuck. Und auch vor allem, dass auch mal berichtet wird, wie häufig das doch auch alles vertreten ist und auch in allen Schichten.
Was gibt dir denn heute Kraft? Ausgenommen dein Mann, dein Sohn oder dein Kind, hast du ja schon gesagt. Was gibt dir denn sonst noch Kraft? Gibt es irgendwas Spezielles, was dir heute noch Kraft gibt?
Ja, schon auch ein Stück weit ich mir selber. Auch wenn ich immer nicht den Bezug zu mir habe und nicht sagen kann, ey, ich bin stolz auf mich oder es ist stark, was du bis jetzt erreicht hast. Aber ich denke mir, ich habe es überlebt. Also sollte ich halt jetzt auch irgendwie weitermachen.
Ja. Gibt es eine Botschaft, die du den Menschen da draußen mitgeben möchtest, besonders denen, die selbst betroffen sind?
Dass sie sich auf jeden Fall nicht dafür verurteilen, dass sie und auch es gibt eigentlich so viel, dass sie sich nicht selbst verurteilen dafür, dass sie sich nicht schämen dafür, auch vor allem nicht dafür schämen. So gut, die Angst, die kann man einem nicht nehmen, weil es ist halt leider so, dass einem viele nicht glauben. Das ist so oft und das ist auch sowas. Das müsste auch viel mehr kommuniziert werden. So einfach mal, dass so Aussagen ja nicht einfach so kommen.
Erstmal grundsätzlich glauben, was die Person dir gegenüber
Genau,
sagt.
ja. Und nicht hinterfragen und direkt verurteilen. Ach, das kann doch nicht sein.
Was bedeutet Heilung für dich oder ist es überhaupt das richtige Wort?
Heilung. Also ich bin der Meinung, ich glaube, in Bezug auf meine Geschichte, sage ich jetzt mal, ich glaube, Heilung ist da das falsche Wort. Weil Heilung, mit Heilung stelle ich mir vor, dass es geheilt ist, dass es weg ist, dass es nicht mehr da ist. Und das habe ich mir, glaube ich, mittlerweile abgeschminkt, dass das eintreffen wird, weil diese Verletzungen, die sind so tiefgreifend, die sind so komplex, das ist alles so in meinem System miteinander verbunden, verkabelt, dass ich werde diese Strukturen niemals schaffen zu durchbrechen. Ich kann nur versuchen, da einfach mit zurechtzukommen.
Verstehe, ja.
Und ich finde, das ist auch wichtig, das zu kommunizieren, weil ich denke viel, ich habe am Anfang auch gedacht, okay, irgendwann wird das vielleicht nicht mehr sein. Das ist jetzt so, aber irgendwann ist es weg. Aber das ist nicht so. Und ich glaube, das ist auch bei den wenigsten so.
Was hat dich denn daran gehindert, aufzugeben, bevor du deinen Partner und dein Kind bekommen hattest?
Mein Hund.
Okay. Das ist wirklich
Ja,
so.
das Einzige, wo ich gesagt habe, also ich hatte diesen einen Moment, als ich meinen Umbruch hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht. Ich hatte ja dann noch diese ganzen Flashbacks, körperliches Wiedererleben und alles. Und da war ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, hier steige ich aus, weil das ist was, weil ich kann das nicht verkraften. Also in dem Moment, wo mich das alles wieder eingeholt hat und erschüttert hat, das war, ich habe mir gesagt, ich schaffe das auf jeden Fall keinen Tag länger. Aber dann habe ich meinen Hund angeguckt und mein Hund ist halt, er ist so ein Sensibelchen wie ich. Ich weiß, ich kann nicht ohne ihn, ich weiß, er kann nicht ohne mich.
Also vielen
So.
Dank an deinen Hund erstmal, dass er dir viel, viel Kraft auch gegeben hat.
Ja, wirklich, das ist wirklich so. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, er ist jetzt mittlerweile 10. Und es wird irgendwann dieser Punkt eintreffen, wo er, und das ist so, ich weiß, ich kriege alles in meinem Leben wahrscheinlich irgendwie hin, aber das wird ein Punkt sein, wo ich nicht weiß, wie ich es schaffen soll. Weil das war wirklich, es war, ich finde, es hört sich auch immer so schräg an, aber es war wirklich von, ich habe sonst von außenrum eigentlich noch sogar so viele Tritte in diesem Moment bekommen. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich nicht gesagt habe, okay, ich bleibe doch da. Es war wirklich nur, ich habe den kleinen Hund angeguckt, aber das kann ich nicht machen. Der wird es nie verstehen, warum ich nicht mehr komme. Und er wird selber daran kaputt gehen.
Verstehe.
Das ist total krass.
Ja. Welche Routine oder kleinen Dinge helfen dir, den Tag überhaupt zu beginnen?
Also, ich muss morgens aufstehen und muss sofort meinen Kaffee trinken. Ich muss aufstehen, muss runter in die Küche gehen und muss meinen Kaffee trinken. Und dann ist es eigentlich auch gut, wenn ich sofort ins Bad gehe und mich einfach fertig mache und dann einfach schon mal so bereit bin, dass auch eventuell mal die Post klingeln kann, dass mich auch mal irgendwo was unverhofft erwarten kann, ohne dass es mich dann komplett rausbringt. Und ja, dann versuche ich auch so. Ja gut, was heißt, ich versuche meine Ordnung zu halten? Stimmt nicht, weil ich muss meine Ordnung halten. Das ist ja auch wieder so. Aber das ist so meine Struktur. Morgens, ich stehe auf, trinke meinen Kaffee, gehe ins Bad, kümmere mich um den Kleinen, mache den Haushalt. Und so gehe ich durch den Tag, erlebe dann zwar immer wieder meine Momente, wo es ziemlich wackelig ist, aber ja, es geht trotzdem immer irgendwie weiter. Jeden Tag Abend und jeden Morgen wieder morgen.
Also, danke für deine Offenheit, deinen Mut und
Danke.
deine Stimme. Und
Ja.
an euch da draußen, wenn ihr selbst betroffen seid, seid bitte nicht alleine damit. Es gibt Hilfen. In der Beschreibung findet ihr auf alle Fälle Anlaufstellen, Hilfsangebote. Passt auf euch auf. Danke für
Genau.
das Gespräch, für deinen Mut.
Sehr gerne.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.